Weltspiegel Thema.
Hier ist der Weltspiegel Podcast, unser Blick in die Welt. Wir quatschen mit euch über das, wofür die Nachrichten keine Zeit haben. Mit Leuten, die so viel erleben und so viel zu erzählen haben. Unsere Reporter in der Welt. Die nehmen uns mit auf die Reise, jede Woche neu, eine halbe Stunde lang, im Weltspiegel Podcast. In dieser Woche geht's nur um ein Thema, um Corona. Die letzten Tage haben wir im Weltspiegel oft nach Südeuropa geschaut, vor allem nach Italien und auch nach Spanien. Im Podcast heute klappern wir mal ein paar andere Länder ab. Mit unserem Korri Christian Stichler sprechen wir darüber, warum die Schweden so dermaßen entspannt auf Corona reagieren. Auch unsere Nachbarn, die Holländer, gingen im Kampf gegen Corona bisher anders ran als wir Deutschen, erzählt Ludger Kazimierzak aus unserem Niederlandestudio in Kleve. Und dann machen wir noch mal eine richtige Reise. Corona in Afrika. Für viele eine Horrorvorstellung. Wie sich der Kontinent auf das Virus vorbereitet, erzählt uns Antje Diekans aus dem Studio Nairobi. Zuerst mal zu Ludger Kazimierzak. Wer als ARD-Korri für die Niederlande zuständig ist, der ist ja sowas wie ein Grenzgänger. Eines eurer Studios ist in Kleve in NRW und das andere in Den Haag. Wenn du dich so umschaust, Ludger, diesseits und jenseits der Grenze, wie gehen die Holländer mit Corona um? Wie ist die Stimmung da?
Nun, die Niederländer neigen ja im Allgemeinen nicht zur Hysterie. Sie sind ein unaufgeregtes und vor allem auch ein pragmatisches Völkchen. Ich finde, das sieht man auch jetzt wieder. Die Stimmung ist relativ gelassen, aber nicht sorglos, so würde ich es formulieren. Denn auch hier wird in den Supermärkten gehamstert. Und auch hier sind besonders Nudeln, Mehl und Toilettenpapier gefragt. Da ähneln sich also die Szenarien. Letzte Woche haben auch noch viele Niederländer aus der Grenzregion am Niederrhein eingekauft, in den dafür populären Orten, Kranenburg, Kleve oder Emmerich, das ist jetzt deutlich weniger geworden. Der kleine Grenzverkehr ruht mehr oder weniger. Die Niederländer bleiben zu Hause. Also mittlerweile haben auch sie den Ernst der Lage erkannt. Vielleicht gegenüber Deutschland mit etwas Verspätung.
In den Niederlanden sind mehr als 350 Menschen inzwischen an Corona gestorben. Aber das öffentliche Leben steht längst nicht so still wie in Deutschland. Wie passt das zusammen?
Also das mag am Anfang noch so gewesen sein, in der letzten Woche, auch noch am letzten Wochenende. Da sah man im Fernsehen zu unserer Überraschung plötzlich Bilder von vollen Stränden, Parks und Wäldern. Die Menschen haben sich im Grün zum Picknick getroffen, in Gruppen natürlich teilweise dicht gedrängt. Aber mittlerweile haben auch die Niederländer zwei, wenn nicht drei Gänge zurückgeschaltet. Also seit kurzem gilt auch hier, wie bei uns, mehr als zwei Leute dürfen sich in der Öffentlichkeit nicht mehr zusammenstellen. Die Kneipen, Cafés und Restaurants sind sowieso schon seit fast zwei Wochen dicht. Die Schulen sind auch geschlossen und erst vor ein paar Tagen hat der Bildungsminister verkündet, dass die Abiturprüfungen in diesem Jahr nicht stattfinden werden. Das Abizeugnis setzt sich also aus den Vornoten zusammen, die die Schüler bislang eingeheimst haben. Es gibt auch keine Kultur- oder Sportevents bis zum 1. Juni. Am Anfang hieß es noch, hier werden nur Veranstaltungen mit mehr als 100 Teilnehmenden abgesagt. Jetzt gilt dieses Verbot für alle Veranstaltungen und deshalb sieht es im Moment in den niederländischen Straßen und auf den Plätzen doch ähnlich aus wie bei uns in Deutschland.
Also es gibt eine Kehrtwende im Umgang mit Corona, aber machen die Niederländer trotzdem was grundlegend anders als wir Deutschen?
Also die Niederländer halten generell nicht viel davon, zu Maßregeln oder zu bevormunden. Das widerspricht absolut der Mentalität im Lande. Verbote sind überhaupt nicht gerne gesehen. Man setzt ja eigentlich bei allen Entscheidungen auf die Vernunft der Menschen. Das war auch zu Beginn der Corona-Krise seitens der Regierung der Fall. So war zumindest mein Eindruck. Die Politik hat sich zunächst damit zurückgehalten, Versammlungs- oder Kontaktverbote auszusprechen. Sie hat auch nicht angeordnet, dass Läden und Geschäfte in den Fußgängerzonen schließen sollen, sondern sie hat das lediglich empfohlen. Das hat aber nicht gut funktioniert, weder im Einzelhandel noch eben bei den Leuten, die am Wochenende dann an die Strände gegangen sind. Die Disziplin ließ zu wünschen übrig und deshalb hat man in den letzten Tagen die Maßnahmen verschärft. Und wer sich nicht an die neuen Regeln hält, der muss auch mit saftigen Strafen oder Bußgeldern rechnen.
Premierminister Mark Rutte hat davon gesprochen, dass man sowas wie eine Herdenimmunität aufbauen will. Was genau hat er damit gemeint und kann das funktionieren?
Also diese Aussage hat er, glaube ich, längst bereut. Er hat es ja vor etwas mehr als einer Woche gesagt und damit für viel Wirbel, nicht nur in Den Haag und in der Politik, sondern auch im Ausland gesorgt, weil dieser Satz natürlich den Eindruck erweckte, die Niederländer sollten sich gezielt mit dem Virus infizieren. Also möglichst viele Küsschen hin und her. Das klang nach einem riskanten niederländischen Alleingang. Rutte hat das sehr schnell korrigiert und gesagt, er sei da missverstanden worden. Er wollte lediglich zum Ausdruck bringen, dass Ansteckungen doch zumindest den positiven Nebeneffekt haben können, dass mehr Menschen immun werden. Das hat er gesagt, sei nicht das Ziel, sondern wirklich nur ein Nebeneffekt. Und damit hat er natürlich gerechtfertigt, dass er das öffentliche Leben nicht direkt komplett lahmgelegt hat. Stattdessen hat er vorgeschlagen, man müsse die Alten, Kranken und Schwachen vor Kontakten schützen. Jetzt sind wir aber anderthalb Wochen weiter und hier spricht niemand mehr von Herdenimmunität. Auch hier lautet jetzt das oberste Gebot, Kontakte möglichst vermeiden, zu Hause bleiben, zu Hause arbeiten, wenn es geht und bei Spaziergängen oder Joggingrunden nicht in Gruppen, sondern allein oder allenfalls zu zweit.
Ludger Katzmierzak, vielen Dank fürs Gespräch. Die Niederländer also erstmal entspannt und jetzt doch alarmiert. Wird es den Schweden vielleicht ähnlich gehen? Wenn man nach Stockholm guckt, kannst du doch fröhlich deinen Kaffee im Café trinken, deine Kinder zum Spielplatz bringen und abends vielleicht noch ins Restaurant gehen. Die ganze Welt hält den Atem an, aber in Schweden läuft vieles so wie eh und je. Christian Stichler in Stockholm. Warum?
Ja, es ist nicht so, dass die Schweden das Coronavirus irgendwie ignorieren oder außerhalb des Landes gehalten hätten. Das kriegen die hier auch nicht hin, sondern die Schweden verfolgen tatsächlich einen etwas anderen Weg. Die setzen hier sehr stark auf Freiwilligkeit. Das andere ist, dass sie sagen, diese Krise, dieser Virus wird uns noch lange beschäftigen. Bis ein Impfstoff da ist, wird es noch mindestens ein Jahr, wahrscheinlich sogar noch länger dauern. Und alle Maßnahmen, die wir jetzt treffen, müssen sozusagen langfristig durchhaltbar sein. Und da kommt man zum Beispiel dann aus schwedischer Sicht sehr schnell zu dem Thema, wir können Schulen nicht dauerhaft schließen. Wir können auch nicht die Leute einsperren in ihren Wohnungen dauerhaft. Das wird nicht gehen. Wir müssen also Maßnahmen finden, die wir über einen längeren Zeitraum auch durchführen können.
Das öffentliche Leben in Schweden geht weiter wie gehabt. Die Cafés sind auf, die Schulen sind auf. Und trotzdem, wie ich ja schon raushöre, es gibt sowas wie eine Strategie gegen Corona. Wie sieht die aus und wer entwirft diese Strategie eigentlich? Ist das die Regierung?
Nein, die Regierung ist es auch hier nicht. Die Regierung hat ganz am Anfang gesagt, wir haben hier gute Behörden, Ämter, Experten, die sozusagen jetzt die Linie vorgeben. Und Stefan Löfven, der Ministerpräsident, hat sich total hinter diese Ämter gestellt. Das ist ja in Deutschland nicht viel anders. Hier in Schweden regiert sozusagen derzeit die Folkhälsomyndigheten, so heißt diese Behörde. Auf Deutsch übersetzt ganz interessant, Behörde für Volksgesundheit, würde man bei uns so auch nicht sagen. Aber da liegt auch schon eine Wahrheit sozusagen, ein Kern drin. Sie betrachten immer das Gesamtspektrum sozusagen, auch diese Behörde. Es ist nicht eine Seuchenschutzbehörde, sondern eben für Volksgesundheit, die zum Beispiel auch in Betracht ziehen, was passiert mit Menschen oder Kindern, wenn sie nicht mehr in die Schule oder in die Kindergärten gehen können. Die nehmen auch natürlich in ihre Entscheidungen mit hinein, was passiert, wenn die Eltern zu Hause bleiben müssen. Im medizinischen Bereich zum Beispiel würden in Schweden rund ein Viertel der Arbeitskräfte ausfallen, wenn die Leute sich um die Kinder kümmern müssten. Also diese Volksgesundheit sozusagen, die wird immer in Betracht gezogen, das große Ganze gesehen und nicht nur jetzt diese eine Pandemie, das Virus, das sozusagen bekämpft werden muss. Aber die Strategie, um darauf nochmal zu sprechen zu kommen, ist eigentlich relativ simpel und die Schweden verfolgen diese Strategie jetzt seit mehreren Wochen. Das ist der eine Part, heißt Risikogruppen isolieren. Das heißt, alle älteren Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen sollen wirklich zu Hause bleiben. Auch nicht mehr raus in die öffentlichen Verkehrsmittel, nicht einkaufen, keinen Besuch empfangen. Weil sie sagen, das ist die Gruppe, für die es wirklich gefährlich werden kann. Und dieser Appell ging auch sehr früh schon an die älteren Menschen. Also ich habe aus Deutschland ab und zu gehört, da sind die Wochenmärkte noch voll, weil viele auch ältere Menschen sagen, ich muss doch meine Besorgung machen. Das hier hat man von Anfang an sozusagen eingestellt. Hat gesagt, ihr, die ihr besonders betroffen seid, bitte haltet euch aus dem öffentlichen Leben jetzt in dieser Phase raus, weil es für euch kann es gefährlich werden. Und das andere ist, dass man gesagt hat, jeder, der ein kleines Anzeichen eines Infekts hat, Husten oder Schnupfen, also erste Symptome, sofort zu Hause bleiben. Wenn wir diese beiden Gruppen sozusagen raushalten, dann werden wir das Virus nicht stoppen, das sagen die auch ganz offen, aber wir werden die Ausbreitung so verlangsamen können, das ist die Strategie dahinter, dass unser Gesundheitssystem mit diesem Virus klarkommt. Das war bisher die Linie. Wie lange die anhält und ob man damit dauerhaft durchkommt, das wissen die Schweden am Ende auch nicht. Sie sagen, sie müssen das wieder von Woche zu Woche oder fast von Tag zu Tag neu entscheiden. Aber bisher gilt diese Strategie mit dann gewissen Einschränkungen. Zum Beispiel, dass sie in der Region Stockholm auch Homeoffice empfohlen haben. Zum Beispiel, dass sie die gymnasiale Oberstufe auch in den Fernunterricht und die Universitäten sozusagen in den Fernunterricht geschickt haben. Aber wie gesagt, Schulen sind offen, Restaurants sind offen, auch Skigebiete sind offen.
Hier in Deutschland gucken wir jeden Tag auf die Zahlen, jeden Tag gibt's neue und bisher geht die Kurve stetig nach oben. Wie schlägt sich diese schwedische Herangehensweise auf die Zahl der Infizierten nieder und auf die Zahl der Toten?
Ja, ist natürlich ganz schwer zu vergleichen hier Zahlen. Ich vergleiche natürlich immer wieder mit Deutschland. Und am Anfang der Krise lag prozentual gesehen, wenn man jetzt mal auf die Bevölkerung es umrechnet, Schweden sogar bei den Infizierten vor Deutschland, zumindest was die offiziellen Zahlen anging. Mittlerweile hat Deutschland Schweden sozusagen immer umgerechnet sozusagen auf 1 Million Einwohner deutlich überholt. Das Interessante in Schweden ist, auch wenn man es mit den Nachbarländern Norwegen und Dänemark vergleicht, die ja deutlich restriktiver sind, dass die Zahlen zumindest bisher eben nicht sprunghaft oder exponentiell angestiegen sind, sondern die Kurve ist noch relativ flach. Die Schweden sagen, wir sind noch entweder am Anfang der Kurve, das heißt, die ganz steile Phase kommt erst noch, oder es ist uns mit unseren Maßnahmen gelungen, die Kurve sozusagen in eine flache Laufbahn zu bekommen.
Es hat ja auch in Deutschland eine Weile gebraucht und auch in den Niederlanden, wie wir vorhin gehört haben, bis es sozusagen Klick gemacht hat. Ne? Und viele hat überrascht, mit welcher Geschwindigkeit sich das Leben dann wirklich schlagartig verändert hat hier in Deutschland. Sind die Schweden vielleicht einfach an diesem Punkt noch nicht angekommen?
Möglicherweise ist das eine Erklärung dafür. Ich habe gestern mit ein paar Leuten auf der Straße gesprochen, heute Morgen auch nochmal in einem Café und habe gesagt, Mensch, das ist doch toll hier in Stockholm, wenn ich das mit meiner Heimat vergleiche. Hier kann man noch sich morgens einen Kaffee holen und die Leute stehen dicht beieinander. Also man hält schon Abstand. Da muss man auch sagen, der Schwede insgesamt hält ja gerne ein bisschen Abstand. Und der Schwede zieht sich auch gerne in sein kleines Häuschen im Wald zurück. Also das ganze Leben hier in diesem großen, weiten Land, wenn man mal Stockholm ausnimmt, ist schon sehr vereinzelt. So, man geht auch nicht einfach mal spontan zu Besuch und solche Sachen. Also ich glaube, da haben die einfach auch was sozusagen das Sozialverhalten angeht, einen gewissen Vorteil. Aber die Leute, zumindest hier in Stockholm, rechnen auch ein bisschen damit, dass die Maßnahmen schärfer werden. Die haben ja auch Kontakt ins Ausland und sehen auch, was in Deutschland, in den Niederlanden, in Großbritannien passiert. Die Schweden sind ja sehr sozusagen international auch aufgestellt und gucken und reisen viel oder sind sehr viel gereist, haben viele Freunde in der Welt. Viele Schweden leben im Ausland oder haben gelebt, kommen jetzt zurück. Und die sehen auch, wie es in Europa und wie es in den USA zugeht. Und die rechnen irgendwie auch damit, das wird bei uns irgendwann auch mal so kommen. Vielleicht kommt es in den nächsten Tagen, vielleicht erst in ein paar Wochen. Vielleicht, möglicherweise haben sie auch mit ihrer Strategie Glück. Die Behörden hier sagen selber offen, wir wissen es auch nicht. Keiner weiß es, wie die nächsten Wochen sich entwickeln, auch in Deutschland oder in den USA nicht. Wir gehen diesen Weg und solange er dafür sorgt, dass sozusagen das Gesundheitssystem mit den Kranken und Schwererkrankten klarkommt, solange werden wir bei den Maßnahmen bleiben.
Du kennst ja jetzt beide Seiten, wie die Deutschen reagieren und wie die Schweden. Was richtig ist und was falsch ist, das wird, glaube ich, auch sehr emotional diskutiert. Wie ist denn das für dich eigentlich? Kannst du den Schweden was abgewinnen?
Ja, für mich persönlich ist es ja besonders schwierig, weil ein Teil meiner Familie, also meine Frau lebt derzeit mit meiner Tochter in Hamburg und ich lebe mit unseren beiden Söhnen hier in Stockholm. Das heißt, wir haben innerhalb der Familie sozusagen zwei Welten. Und wenn ich dann immer zu Hause erzähle, nee, mein Sohn, der geht jetzt zum Fußballtraining und der ist auch noch lange in die Schule gegangen. Hier ist jetzt so, das ist auch eine Besonderheit, unser jüngerer Sohn geht auf die deutsche Schule. Die deutsche Schule hat hier in Stockholm geschlossen, sozusagen bis Klasse 9, während alle anderen schwedischen Schulen noch geöffnet sind und die Kinder in die Schule gehen. Also wir haben sozusagen jetzt in Anführungszeichen das Pech oder das Glück, wie man es auch nennen darf, dass unser Sohn jetzt auch zu Hause unterrichtet wird oder der Große sowieso. Aber wir leben da schon ein bisschen in zwei Welten und ich merke das auch, dass ich anfange natürlich, weil ich in diesem Land lebe, irgendwo diesen Kurs der Schweden auch so zu verteidigen, weil er natürlich, ich sag's mal ganz offen, für unser Leben derzeit, für unseren Alltag immer noch viele Optionen und Möglichkeiten bietet. Mein großer Sohn, der ist 18, der macht viel Sport, trainieren in der Halle darf er leider nicht mehr, deswegen geht er ins Fitnessstudio und die größte Fitnessstudio-Kette hatte geschlossen, aber die haben seit Donnerstag dieser Woche wieder geöffnet. Das heißt, die haben wieder aufgemacht. Man diskutiert hier in Schweden übrigens auch, dass man die Abitursklasse jetzt wieder in die Schule lässt, weil die Abiturienten sollen sich auf ihren Abschluss vorbereiten. Übrigens auch von der Gesundheitsbehörde mit dem Argument, das sei sozusagen für die Gesamtgesundheit, für die auch psychische Gesundheit der Kinder wichtig, dass sie ja einen Abschluss machen könnten. Das müsste man auch in Betracht ziehen. Und das Risiko halten sie für begrenzt. Also man sieht, hier ist wirklich ein anderes Leben. Und wie gesagt, für uns hat das gewisse Vorteile im Alltag. Wenn ich das mit dem Leben meiner Frau und meiner Tochter in Hamburg vergleiche, sind die deutlich eingeschränkter. Und natürlich gewinne ich dadurch auch dieser Linie etwas ab, auch wenn ich natürlich auch nicht weiß, ob das hier richtig ist, was die Schweden machen. Das Erstaunliche aus meiner Sicht ist, wenn man es jetzt einfach mal auf die nackten Zahlen reduziert, dass zumindest in Schweden bisher die Zahlen auch nicht extrem angestiegen sind. Es gibt so ein paar sicherlich Geschichten mit den geöffneten Skigebieten, wo es jetzt auch die ersten Corona-Fälle gibt. Ich glaube, sowas hätte man in Schweden einfach vermeiden können. Da schüttelt man dann doch als Beobachter auch den Kopf, warum man immer noch Skifahren muss in solchen Zeiten. Und bis letzten Freitag fanden ja hier auch noch Après-Ski-Partys statt mit 499 Besuchern maximal in einem Raum, weil eben die schwedische Auflage gilt, nicht mehr als 500. Da fragt man sich dann schon, kann das wirklich der richtige Weg sein?
Christian Stichler, unser Cori in Stockholm. Eine Frage habe ich noch, wir Fernsehfritzen, wir müssen ja immer rausgehen mit Kamerateam, wir müssen Bilder einfangen. Ich kann mir vorstellen, eure Arbeit in Stockholm in Schweden hat sich auch durch Corona deutlich geändert. Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, auch da muss ich jetzt mal ganz offen sagen, leben wir sozusagen in zwei Welten. Einmal mit den Vorgaben aus Deutschland, von unserem Heimatsender, zum Beispiel auf jedes Mikrofon so ein kleines Plastiktütchen drauf zu packen. Dann kommt man zu der täglichen Pressekonferenz der Volksgesundheitsbehörde. Da hat überhaupt keiner so ein Tütchen auf dem Mikrofon. Da wird sogar bis gestern haben sie es jetzt geändert, wurde bei der Pressekonferenz das Mikrofon zwischen den Journalisten, die da eng sitzen, sozusagen weitergereicht. Jeder hat es in die Hand genommen, hat es weitergegeben. Also da merkt man dann schon selbst im eigenen Alltag, wie anders sozusagen auch hier die Wahrnehmung oder auch die Sicherheitsregeln sind. Das ist etwas, was uns erstaunt, weil die Schweden gelten ja, siehe Sicherheitsgurt, Volvo, Elchtest, das ist das Land sozusagen, wo man sehr viel Wert auf Sicherheit legt, dass sie bei diesem Thema so pragmatisch umgehen. Liegt sicherlich auch im obersten Gesundheitschef, dem Anders Tegnell. Das ist ein knorriger Typ, den nichts aus der Ruhe bringt und der seine Schweden sozusagen auf diesem Kurs hält und auch sagt, jetzt alles mal eine Nummer langsamer sehen, auch wenn in Stockholm die Zahlen ansteigen. Wir schauen uns jetzt erst in Ruhe an und dann überlegen wir. Also die schwedische Gemütlichkeit kommt einem manchmal etwas seltsam vor, aber wie gesagt, für unseren Alltag und auch für unser Arbeiten hier hat es bisher noch ein paar Vorteile gebracht und ich hoffe, dass wir sozusagen jetzt nicht irgendwann den großen Preis dafür bezahlen müssen.
Christian Stichler in Stockholm, vielen Dank. Wir haben euch gefragt, was wollt ihr wissen zu Corona, was interessiert euch? Und viele haben geschrieben, sie würden gerne mehr darüber erfahren, wie sich Corona in Afrika ausbreitet und wie sich die Menschen dort überhaupt schützen können. Antje Diekans ist unsere Hörfunkkorrespondentin in Nairobi in Kenia. Antje, an dich gebe ich die Frage gleich weiter. Wie wappnet sich der afrikanische Kontinent für das Virus?
Gar nicht so viel anders, wie das auch Europa zum Beispiel tut. Also auch hier haben jetzt viele schon Einreisesperren verhängt. Es gibt Quarantänevorschriften für Leute, die dann doch noch reinkommen, also für Staatsbürger. Und dann gibt es in einigen Ländern jetzt auch schon Ausgangssperren. Hier in Kenia, wo ich bin, ist das so, dass man jetzt von abends 7 Uhr bis morgens um 5 Uhr nicht mehr vor die Tür darf. Also eine Zeit, wo einem das jetzt im Moment auch wirklich eigentlich gar nichts ausmacht, weil was soll man tun um diese Zeit? Die Bars und Restaurants haben auch schon lange geschlossen, also auch das ist ähnlich. Es sind nur noch so die Läden, die Lebensmittelgeschäfte auf und Apotheken, das, was man eben für den dringenden Bedarf braucht und alles andere nicht. Und diese etwas vorsichtige Ausgangssperre, also dass man hier jetzt nicht sagt, so, ihr bleibt jetzt alle, wenn ihr keinen guten Grund habt, rauszugehen, den ganzen Tag zu Hause. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass Afrika, viele Länder hier noch sehr viel stärker davon betroffen wären, wenn die Leute nicht mehr arbeiten können. Viele haben hier so diese kleinen Jobs, die verdienen ja dann auch damit nicht viel, Straßenhändler, Busfahrer, eben auch Restaurantmitarbeiter und so weiter. Und wenn die nichts mehr verdienen, es gibt ja keine Sozialsysteme, irgendwas, was die Leute noch auffängt. Das heißt, dann haben die nicht nur kein Geld mehr, sondern relativ schnell auch nichts mehr zu essen. Und das ist dann vielleicht irgendwann das größere Problem als die Corona-Epidemie.
Mhm. Du wohnst in Nairobi, wenn du vor die Tür guckst, durch die Straßen läufst. Was ist da in diesen Tagen anders? Klingt das anders? Ist es leiser? Ist es ruhiger? Vielleicht kannst du mal beschreiben, wie das ist für dich.
Absolut. Also ein bisschen ist es wie Weihnachten, weil das sind sonst so die einzigen Tage in Nairobi, wo man durch die Innenstadt fahren kann, ohne ständig im Stau zu stehen. Also das ist ja auch eine Millionenstadt mit viel, viel mehr Autos, als man auf den wenigen Straßen eigentlich haben sollte. Also man ist eigentlich manchmal dann für Strecken, wo man, wenn es frei ist, 20 Minuten braucht, auch gerne mal 2 Stunden unterwegs. Also jetzt kommt man überall schnell durch, die Plätze sind leer. Ja, und wenn ich jetzt ins Einkaufszentrum dann nochmal gehe, weil ich noch was einkaufe, dann wird schon am Eingang Fieber gemessen, dann muss ich meine Hände desinfizieren. Und wenn ich dann jetzt hier in den Supermarkt will, gibt es davor dann jetzt so eine Absperrung. Die Leute müssen sich dann in der Schlange anstellen, immer mit 2 Meter Abstand auch. Und dann wird nur jemand reingelassen, sobald jemand rauskommt. Also so ein bisschen wie früher in der Disco, wenn es da schon zu voll war. Ist aber, glaube ich, ja auch in anderen Ländern so. Und da muss ich mir noch Handschuhe anziehen, also dann auch im Supermarkt nochmal erst Hände desinfizieren, dann Handschuhe anziehen und dann kann man eben einkaufen. Die Kassiererinnen oder Kassierer, die sitzen inzwischen dann auch schon hinter so Plexiglasscheiben, also da ist auch aufgerüstet worden. Also da muss man sagen, das geht vielleicht sogar, wenn man die relativ niedrigen Fallzahlen, die es hier offiziell im Moment noch gibt, sogar schneller, als es jetzt zum Beispiel in Deutschland war mit diesen Vorsichtsmaßnahmen.
Das sind die Supermärkte in der Hauptstadt. Drumherum, um diese Riesenstadt gibt es ganz, ganz viele kleine Siedlungen und da leben ja auch die Menschen in ganz ärmlichen Verhältnissen. Manche, die leben vielleicht in Wellblechbuden, ganz nah aneinander. Macht das den Menschen Sorgen, dass es da schwierig wird, diesem Virus auszuweichen?
Absolut. Denn wenn man sich jetzt auch vorstellen würde, man hätte Ausgangssperren und man hat das in so einer Armsiedlung hier, wo, wie du schon gesagt hast, die Hütten wirklich ganz eng aneinander stehen und wo dann auf, ja, was weiß ich, vielleicht irgendwie so 7, 8 Quadratmetern sich sowieso schon immer 5 bis noch mehr Menschen drängen, die dann da wohnen. Ja, da kann sich das Virus natürlich unheimlich schnell verbreiten und die hygienischen Bedingungen sind ja dann eben auch so, dass sich auch andere Krankheiten ja immer sehr schnell in diesen Vierteln verbreiten. Es gibt dann häufig irgendwo ja so gemeinsame Waschstellen oder man muss Wasser sogar kaufen, wenn man es haben möchte. Auch da ist man dann schnell wieder dabei, dass man dafür erstmal das Geld haben muss. Viele haben natürlich auch überhaupt nicht Seife. Also das sind alles so Sachen, wo jetzt auch Hilfsorganisationen im Moment versuchen, in die armen Viertel zu gehen und dann eben dort Waschstationen aufzubauen, auch den Kindern beizubringen, wie wasche ich mir denn die Hände und wie lange muss ich das machen. Dann wird auch Desinfektionsmittel verteilt. Das ist vielleicht noch ganz nett hier in Kenia, wie auch in anderen Ländern, wurde das Desinfektionsmittel dann schnell auch zu wenig. Also es war einfach keins mehr da. Und dann hatte man aber durch Zufall zuletzt so eine Riesenlieferung von hochprozentigem Alkohol beschlagnahmt, der hier mit dem Container angekommen war. Und unter anderem dieser Alkohol wird jetzt auch dazu benutzt, dann auch noch Desinfektionsmittel zu machen. Also da versucht man jetzt auch in der Krise dann kreative Lösungen zu finden. Und das klappt eben manchmal. Aber ja, insgesamt sind die Slums, die armen Siedlungen natürlich das, wo sich alle die großen Sorgen machen. Wenn sich da das Virus ausbreitet, dann wird es kaum aufzuhalten sein.
Kenia ist noch ein vergleichsweise reiches Land in Afrika. Andere Länder, die stehen vielleicht ganz anders da, kann ich mir vorstellen, richtig?
Gucken wir zum Beispiel mal auf den Kongo, auf dieses Riesenland so in Zentralafrika, die ja auch gerade noch Ebola durchgemacht haben. Also das war da ja zuletzt die große Sorge, auch diese schlimme Krankheit, die sich da ausgebreitet hatte und die man da jetzt gerade in den Griff bekommen hat. Also auch dadurch, dass es unheimliche medizinische Fortschritte gab, dass es da jetzt wirksame Impfungen gibt und man auch Medikamente gefunden hat. Und da hat der Kongo, da haben viele da jetzt so aufgeatmet. Also das haben wir jetzt unter Kontrolle. Und jetzt kommt da jetzt eben dieses neue Virus auch wieder an. Und das haben wir dann auch in O-Tönen schon gehört, die wir im Moment aber auch natürlich nicht mehr im Kongo direkt einholen, sondern dann überspielt bekommen von Menschen da auf der Straße, die sagen, jetzt haben wir das gerade überstanden und jetzt kommt das nächste. Wie soll das jetzt bloß gehen? Und da muss man sich vorstellen, der Kongo ist eben riesengroß. Und ich war da zuletzt dann auch nochmal unterwegs, so ein bisschen nördlich von der Hauptstadt Kinshasa Richtung Regenwald. Und wir wollten 120 Kilometer am Tag fahren und wir haben das nicht geschafft, weil da musst du dir die Straßen zum Teil selber bauen, über die du dann fährst. Also weil das dann wirklich, es gibt da kaum vernünftige Wege und es gibt natürlich auch überhaupt gar keine Krankenversorgung dann in diesen Gebieten, in denen man da ist. Ja, da gilt wieder das Gleiche, wenn sich da Corona ausbreitet, die Leute kommen da gar nicht schnell genug weg, Behandlungsmöglichkeiten sind da kaum vorhanden.
Diese Bilder von Ärzten und Schwestern in diesen Schutzanzügen mit Masken, mit Handschuhen, Das sind ja vor allem die Bilder, die wir aus Ebola-Zeiten kennen. Können die Ärzte, die Pfleger, die Regierung dieser Länder hoffen, dass ihnen vielleicht die Erfahrung, auch die sie bei Ebola gesammelt haben, im Kampf gegen Corona hilft?
Das hört man ja jetzt viel und ich glaube auch, dass so dieses schnelle Anrollen der Maßnahmen so ein bisschen damit zu tun hat. Also hier war es ja zum Beispiel jetzt schon immer so, dass wenn ich geflogen bin von jetzt zum Beispiel Kinshasa nach Nairobi, dann wurde am Flughafen immer die Temperatur gemessen. Also da guckte man jetzt schon die ganze Zeit immer, hat jemand Fieber? Und dann gibt's auch solche Zettel, die man dann ausfüllen muss, in welchen Regionen hat man sich zuletzt aufgehalten. Also das ist schon so ein etabliertes Verfahren, dass man versucht eben auch festzustellen, welche Kontakte gab es da und so, falls jemand dann tatsächlich infiziert ist. Das hilft jetzt vielleicht in einer Art, aber ja, also ich glaube, dass es jetzt tatsächlich diese Erfolge gab bei Ebola, das ist eher der medizinische Fortschritt als jetzt wirklich diese Schutzmaßnahmen. Ich glaube, auch bei Corona wird man erst die richtigen Erfolge haben, wenn es da Medikamente dann geben sollte. Weil letztendlich, wie gut dann auch die Hygienevorschriften am Flughafen sind, macht dann auch nur ein Bruchteil dessen aus, wie sich so ein Virus verbreitet.
Dein Berichtsgebiet ist riesig. Das Stichwort Flughafen ist jetzt schon ein paar Mal gefallen. Ich denke, für jeden Beitrag muss man mehr oder weniger ins Flugzeug steigen, wenn man in Nairobi stationiert ist als Korrespondent. Kannst du jetzt überhaupt noch reisen? Wie arbeitest du in Zeiten von Corona?
Ja, reisen kann ich eben nicht mehr und das ist auch tatsächlich ein recht komisches Gefühl, muss ich sagen. Also das war schon relativ schnell klar, dass wir jetzt nicht mehr reisen können, einfach weil viele Länder die Grenzen eben dicht gemacht haben und jetzt gibt es einfach auch gar keine internationalen Flüge mehr.
Viele Touristen haben Afrika verlassen. Wie fühlen sich die Deutschen, die Ausländer, die Urlauber, die noch in Nairobi geblieben sind? Hast du Kontakt zu denen? Wie ist die Stimmung?
Ja, also unsere Tochter ist auf der deutschen Schule oder im Moment natürlich auch nicht auf der deutschen Schule, weil auch da schon dicht gemacht wurde jetzt vor, wie lange ist das her? Ich glaube jetzt schon fast 3 Wochen. Und da hat man natürlich dann noch viel Kontakt. Auch hier gibt es dann so diesen Austausch über den Lernstoff, den man so zu bewältigen hat. Es ist so ein bisschen unterschiedlich. Also es gibt auch viele, die sich jetzt wirklich schon komplett einigeln und gar nicht mehr vor die Tür gehen. Es ist jetzt schon tatsächlich, also dieser Einschnitt, dass es jetzt keine Flüge mehr hier raus gibt. Ich glaube, das hat dann für viele nochmal tatsächlich, das ändert nochmal die Lebenssituation. Es gab dann auch so einen Brief von der Deutschen Botschaft, die jetzt auch fast täglich irgendwie so Schreiben an die lieben Landsleute dann rausgibt, was auch ganz gut ist, dass man da immer abgedatet wird und da stand dann auch drin, das ist für uns jetzt alle eine psychologisch andere Situation und das hat es, finde ich, ganz gut getroffen. Damit muss man jetzt erstmal klarkommen, was ja auch bedeutet, dass wenn jetzt jemand in Deutschland erkrankt aus der Familie, man eben sich nicht so einfach in den Flieger setzen kann und dahin kommen. Wir reden da auch untereinander so viel drüber, das hilft dann auch ein bisschen und hoffen alle natürlich, wie die meisten jetzt, dass es nicht ewig anhält.
Antje Diekans, unsere Korrespondentin in Nairobi, vielen Dank für das Gespräch, vielen Dank für die Eindrücke. Das war der Weltspiegel-Podcast. Auch in der nächsten Woche gibt's von uns wieder Corona-Extra-Ausgaben am Dienstag, am Donnerstag und wieder zum Wochenende. Wenn ihr Feedback habt, Kritik, Themenwünsche, dann schreibt uns weltspiegel.digital@ard.de, weltspiegel.digital@ard.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Sagen Christiane Justus, Philipp Weber und ich, Philipp Abresch, bleibt fröhlich und bleibt gesund.